bin nach Potsdam ans Geoforschungszentrum gefahren und treffe den Vorstand Reinhard Hüttl. Hallo, Herr Hüttl.
Guten Tag.
Was forschen Sie hier? Ich weiß, der Name sagt es, die Erde, aber...
Ja, einen Teil der Erde, einen wichtigen Teil der Erde, nämlich die sogenannte feste Erde. Das sind die terrestrischen Bereiche, die Kontinental, die Platten, die Kruste, das, was im Erdmantel passiert, zum Teil auch im Erdkern. Das ist unser Hauptthema, das erforschen wir.
Kriegen Sie ja nicht irgendwann ein Abgrenzungsproblem? Also, weil Sie, kann ich überhaupt die feste Erde erforschen, ohne die flüssige Erde, also das Wasser und auch die Luft zu erforschen?
In der Helmholtz-Gemeinschaft haben wir da Partner, zum Beispiel das Geomar in Kiel. Mhm. Das kümmert sich um den blauen Ozean, also um die Meere. 70% der Erdoberfläche sind ja mit den Meeren bedeckt. Darunter ist aber feste Erde.
Und das ist dann wieder Ihr Bericht?
Das ist wieder unser Bericht. Und dann gibt es die Kollegen, die sich um die Polarbereiche, also um das Eis und so weiter, kümmern, das Alfred-Wegener-Institut. Mhm. Und dann gibt es weitere Partner, das Umweltforschungszentrum in Leipzig-Halle, was sich um die Oberflächen, um die Biomasse, biologischen Prozesse und so weiter, auch um Wasser kümmert. Und dann gibt es noch ein weiteres Zentrum, das kümmert sich um die Küstengebiete. Das ist das Helmholtz-Zentrum in Geesthach. Dann gibt es weitere Partner in Karlsruhe, in München und in Jülich, alles Helmholtz-Zentrum, die sich dann zum Beispiel um Fragen Bodenbiologie, Mikrobiologie, um Landnutzung, Landwirtschaft und so weiter kümmern. Also ein Verbund der Forschungsbereiche Erde und Umwelt. Und wir haben da einen ganz zentralen Beitrag, nämlich die feste Erde.
Das klingt, als wäre es langfristig vielleicht sogar sinnvoll, die alle in ein großes Zentrum zusammenzufassen. Weil Sie sind ja gezwungen, interdisziplinär zu arbeiten.
Also ich sagte ja, wir sind in diesem Forschungsbereich Erde und Umwelt schon verbunden mit Programmen. Wir arbeiten in dieser Konfiguration im Prinzip mit Ausnahme von Geomar seit etwa 10 Jahren. Und in der Tat ist es jetzt so, dass uns der Senat der Helmholtz-Gemeinschaft gebeten hat, bis Mitte des Jahres zu überlegen, wie diese noch nicht so ganz optimal organisierte, strukturierte Zusammenarbeit eventuell noch weiter verbessert werden kann. Und darüber noch ein stärkeres Dach zu bauen, virtuell oder wie auch immer organisatorisch, das ist, glaube ich, schon ein Diskussionspunkt, wo man da am Ende wirklich rauskommt. Das kann man bei solchen Diskussion nicht sagen, aber es ist schon so, wenn man Erdsystemmodell machen will, Erdsystemanalyse, Erdsystemmanagement am Ende des Tages, also nicht nur Biodiversitätsstrategie versus Wasserstrategie oder Bodenschutzstrategie versus Rohstoffstrategie und so weiter oder Naturgefahren versus Energiebereitstellung oder Atmosphärenforschung und so weiter, dann kommt man sehr schnell auf die Idee, dass das eine gute Konzeption sein könnte.
Mhm. Sie sagten Management, was Sie ja hier machen auch, Sie forschen an Geoengineering. Da gibt es ja mannigfaltige Verschwörungstheorien, was da angeblich passiert. Was passiert da wirklich? Wie sieht die Realität aus?
Das ist ein Missverständnis. Geoengineering ist ein Begriff, der leider von einer anderen Community, nämlich von den Leuten, die sich mit der Atmosphäre, mit Klimaschutz auseinandersetzen, von den Klimatologen, entliehen wurde und aus unserer Sicht missbraucht wird. Denn Geoengineering heißt eigentlich das, was unterhalb der Grasnarbe bis tief in die Erde unter Umständen relevant sein könnte. Also das verstehen wir. Eigentlich ist es die Nutzung des unterirdischen Raumes. Und das, was im Moment als Geoengineering in Ihrem Sinne diskutiert wird, das verstehen wir als Climate Engineering.
Ah.
Das hat eigentlich mit dem Geoengineering nichts zu tun. Aber trotzdem ist auch für uns klar, Perception is Reality. Und deswegen werden wir uns jetzt in dem Bereich versuchen, mit anderen Begriffen zu bedienen, um eben dieses Missverständnis von vornherein auszuschließen, zum Beispiel mit dem Begriff Geotechnologien oder einfach nur im Geobereich Engineering und nicht Geoengineering, sondern oder eben stärker diese Untergrundnutzung, die Nutzung des unterirdischen Raumes stärker zu betonen.
Also wenn ich Nutzung des unterirdischen Raumes höre, also ich komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich, dann denke ich an Bergbau. Gibt es da noch was Spektakuläreres?
Also Bergbau ist in der Tat natürlich ein zentrales Element, weil es den nicht nur in NRW gibt, sondern an vielen Orten auch in Deutschland. Denken Sie an den Kalibergbau, denken Sie an all das, was wir im Tagebau verfahren, Kiese, Sande, Braunkohle beispielsweise. Wir haben aber auch Salzbergbau, zum Beispiel in Bad Reichenhall und so weiter. Übrigens ist Deutschland ein sehr, im Prinzip ein sehr, was diese mineralischen Rohstoffe insgesamt anbelangt, ein sehr reiches Land. Das wird ja häufig immer gesagt, dass wir, sind wir so ein Rohstoffarm. Das stimmt nicht. Das ist nur, dass wir es nicht wirklich nutzen. Da gibt es auch viele Gründe, nicht alles nutzen. Aber wir sind zum Beispiel in der Kaliproduktion, sind wir weltweit an Nummer 3. Wir sind im Braunkohlentagebau an Nummer 1. Es gibt kein Land auf dieser Erde, das mehr Braunkohle produziert als Deutschland. Auch im Salzbergbau gibt es wichtige
Elemente. Ist das, weil die anderen nicht so viel Braunkohle haben oder weil die schlauer sind als wir?
Nein. Also,
es gibt ja sehr viel Kritik auch an der Braunkohle.
Es gibt sehr viel Braunkohle weltweit und die wird auch genutzt. Aber Deutschland ist da eben tatsächlich die Nation, die am stärksten diesen Bergbau betreibt und die größten Mengen gewinnt. Es ist auch so, dass wir große Vorräte haben. Die sind traditionell, also hier zum Beispiel in Brandenburg, wo wir uns ja mit dem Geoforschungszentrum befinden, in der Lausitz, wurden während der DDR 200 Millionen Tonnen Rohbraunkohle pro Jahr gefördert. Im Rheinischen Revier war das etwa 100 Millionen. Das ist immer noch so. Und hier sind wir jetzt so bei 50, 60 Millionen. Ist also dramatisch zurückgegangen, aber insgesamt weltweit. Mhm. Es gibt dann auch im mitteldeutschen Revier, also um Leipzig-Halle, auch noch etwa 10 Millionen Tonnen pro Jahr. Also Sie sehen, der Bergbau ist auch für Deutschland noch ein wichtiges Thema. Und vor allem das, was Sie ansprechen, die Bergbaufolge. Also was entstehen eigentlich für Konsequenzen aus dem Bergbau, welche Folgeschäden, welche Folgewirkungen hat das? Und das ist ein relevantes Thema, dass wir uns im Thema Nutzung des unterirdischen Raumes natürlich auch mit betrachten, dass wir mit im Blick haben und dann auch Lösungsvorschläge, weil sich ja beispielsweise die Oberfläche einsenkt.
Ne? Klar, kennt man aus Nordrhein-Westfalen, dass dann immer mal dann rumpelt und dann haben die Häuser auf einmal Risse, weil irgendwo ein Stollen.
Ja, es geht auch ganz langsam. Also es ist nicht immer ruckartig. Das kann auch ein schleichender Prozess sein. Und das heißt zum Beispiel, dass sie in bestimmten Gebieten eben Grundwasser pumpen müssen, weil sonst die Häuser im Wasser stünden. Und das passiert. Und das sind dann auch zum Teil sogenannte Ewigkeitsschäden. Also das ist nicht so, dass das dann plötzlich aufhört, wenn sie da weggepumpt haben. Nein, es regnet wieder. Es gibt andere Zuströmungen, weil sich Grundwassersituationen, Grundwasserströmungsrichtungen auch immer wieder mal verändern. Also das ist ein spannendes Thema. Aber mit 7,2 Milliarden Menschen auf der Erde, die alle so leben wollen wie wir am Ende des Tages, wird man weiter diese Ressourcen, die eben in der Erdkruste vorhanden sind, die wird man weiter nutzen und wird weiter mit diesen Problemen konfrontiert sein.
Sind Sie überhaupt in der Lage, das konstant unter Beobachtung zu halten? Also haben Sie irgendwie einen Satelliten, der die ganze Zeit die Bergbauregionen sich anguckt und sagt, oh, da bröselt was, guckt da mal lieber nach?
Also wir können das nicht so spezifisch analysieren, aber wir haben in der Tat, wir betreiben eigene Satellitenmissionen. Es gibt eine ganz intensive Kooperation mit der NASA und Universitäten in USA, in Texas konkret, dann aber auch mit der Europäischen Weltraumagentur, mit der ESA. Was wir da machen, ist die Beobachtung des Systems Erde, in dem Fall die gesamte Erde. Wir gucken also weltraumgestützt auf diese Erde und beschäftigen uns zunächst mal mit zwei wesentlichen Aspekten, nämlich dem Schwerefeld der Erde und dem Erdmagnetfeld. Kann man nun sagen, Schwerefeld ist zum Beispiel ganz relevant für Klimafragen. Also im Erdinneren, in der Kruste, im Mantel sind die Massen nicht gleich verteilt. Mhm. Manche Kruste von manchem Kontinent ist mächtiger als die andere. Auch im Mantel ist das Ganze ja nicht fest, sondern viskoelastisch und bewegt sich auch etwas über längere Zeiträume. So, wenn Sie jetzt also unter einem Meer, wir haben gesagt, auch unter dem Meer ist die feste Erde, da haben Sie jetzt eine große Masse. Dann heißt Gravitationsgesetz von Newton, diese Masse zieht Masse in gleicher Weise an, wenn man das jetzt mal plakativ sagen will. Das heißt, das Meer baut sich auf. Mhm. Und dort, wo Sie weniger haben, haben Sie eine Eindellung. Und das hat eine Differenz von 200 Metern, ohne dass das Wasser sich bewegt, einfach weil es so festgehalten wird, um das mal einfach zu sagen. So, das heißt also, dass Sie mit diesen Messungen, die Sie weltraumgestützt, indem unsere Satelliten, was weiß ich, alle 90 Minuten einmal um die Erde fliegen in einer vergleichsweise niedrigen Umlaufbahn, und dass wir dann über Jahrzehnte letztendlich inzwischen messen, dann feststellen können, wie ergeben sich diese Veränderungen und wie können wir diese Differenzen tatsächlich dann als Referenzfläche nutzen, zum Beispiel für den Meeresspiegelanstieg. Ich habe ja jetzt zum ersten Mal überhaupt ein wirkliches 0-0. Das ist eben nicht eine gekrümmte Ebene oder eine wirkliche Kugel, sondern wenn Sie das vergrößert darstellen, sieht die Erde wie eine Kartoffel aus. Ja.
So. Es steht auch da hinten in der Ecke, das ist Ihr Globus bereinigt um die Glättung, die normale Globen haben, oder?
Wenn Sie das ist jetzt ein richtiger Globus, den Sie hier sehen, der hat nur die Geomorphologie, aber wenn Sie unsere Potsdamer Kartoffel sehen, dann ist das wirklich an den Meeren ebenso dargestellt, wie wir das messen. Und damit können wir jetzt wirklich Veränderungen des Meeresspiegels in Referenz zur realen 0-0, zur realen Oberfläche messen, also als Referenzfläche. Und da sehen wir eben, dass sich der Meeresspiegel nicht überall gleich verändert, also nicht überall zunimmt. Er nimmt im Schnitt um 3 Millimeter in den letzten 20 Jahren pro Jahr zu. Mhm. Aber wir haben Regionen, da geht es bis 1 Zentimeter. Und es gibt aber Regionen, wo der Meeresspiegel auch abnimmt, wo er sinkt im Moment. Also von daher.
Welche sind das?
Und das kann man, das sind eine ganze Reihe von Regionen weltweit, die sich auch verändern. Hier in unserer Region ist es eher etwas mehr. In anderen Regionen, Indien zum Beispiel, ist es eher weniger. Und das kann man dann eben auch nutzen, um beispielsweise Anpassungsmaßnahmen zu bringen. Also ganz einfach gesagt, in bestimmten Regionen müssen Sie Dämme höher bauen, in anderen Regionen müssen Sie die Häfen nach vorne bringen, damit Sie den Anschluss haben. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht oder auch ein bisschen sehr plakativ dargestellt, aber so muss man sich das vorstellen. Und das ist zum Beispiel Erdsystembeobachtung, satellitengestützt zu dem Thema Schwerefeld. Das heißt, wir können Massenveränderungen messen, räumlich, zeitlich, über diese 20 Jahre zumindest, räumlich sehr genau, jedenfalls in einer Auflösung von etwa 100, inzwischen 30 Kilometer. Und diese Daten können wir auch nutzen, um zum Beispiel festzustellen, warum dehnt sich das Meer aus?
Denn das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum sinkt der Meeresspiegel? Also wissen Sie, warum er sinkt, oder können Sie nur beobachten, dass er sinkt an manchen Stellen?
Nein, also wir sehen eben diese Massenveränderungen, und wenn also sich der Meeresspiegel verändert, nach positiv oder negativ, dann gibt es dafür im Prinzip zunächst mal zwei Gründe, was das Wasser anbelangt. Also einmal, es ist mehr Wasser im Meer, oder das Wasser dehnt sich aus, weil es wärmer wird. Mhm. Oder es wird kälter. Dann haben wir den gegenteiligen Effekt. So. Und dadurch, dass wir Massenveränderungen messen, können wir also nicht nur feststellen, warum zum Beispiel ein Meeresspiegel in einer bestimmten Region zunimmt. Also ist es getrieben durch mehr Wasser im Meer, also Massenveränderung, oder durch Ausdehnung derselben Masse, eine Volumenzunahme, einfach weil das Volumen zunimmt, ohne dass mehr Masse da drin ist. Und das Gleiche gilt sowohl im Positiven wie im Negativen. Und Sie können also dann differenzieren, tatsächlich auch weltweit, jedenfalls für diese Region, die wir uns anschauen, und dann entsprechende Aussagen machen. Das ist das Schwerefeld. Das Erdmagnetfeld schützt uns. Das gibt das innere und das äußere Magnetfeld. Die Feldstärke auf der Erdoberfläche, die können wir messen, die verändert sich. Es verändert sich aber vor allem auch dieses Schutzschild, diese sogenannte Magnetosphäre, die uns vor kosmischer Strahlung schützt. Mhm. Und wenn sich da etwas tut im Erdmagnetfeld, dann bedeutet dies auch für das äußere Feld Veränderungen. Die hat es auch immer wieder gegeben, sogenannte paläomagnetische Untersuchungen, die wir durchführen. Es wandert zum Beispiel der Magnetpol vom Norden hin zum Süden. Der kann da länger bleiben, auch kürzer.
Da gab es ja vor 2 Jahren auch ordentlich Hysterie, genau.
Ja, diese Hysterie ist auch gar nicht so von der Hand zu weisen. Also zum Beispiel machen sich aktuell die Engländer, die Franzosen mehr Sorge um Veränderungen Erdmagnetfeld als um den Klimawandel. Weil es tatsächlich so ist, im Moment bewegt sich der Nordpol mit etwa 60 Kilometern pro Jahr weg von seiner eigentlichen Position. Und wir wissen, dass wir große Polumkehrungen, wo also wirklich der Nordpol sozusagen dann irgendwann am Südpol ist und dort lange oder längere Zeit bleiben kann, die finden alle 700.000 Jahre statt. Mhm. Und die letzte war vor so einer Zeit. So, wenn das aber heute passiert, dann haben wir das Problem, dass wir sehr viel Technik haben, also Elektrik, Elektronik. Und die würde dadurch unter Umständen maßgeblich beeinflusst. Also die gesamte Kommunikation, auch alles, was mit Elektrik, Elektronik zusammenhängt, könnte dadurch beeinflusst werden. Hängt natürlich davon ab, wie stark jetzt Einflüsse außerhalb unserer Atmosphäre dann in die Atmosphäre eindringen, Sonnenwinde, Sonnenstürme, aber auch Partikel, also ionisierende Strahlung und unter Umständen unser System Erde im Sinne dieses geschützten Raumes mit unserer Atmosphäre verändern könnte. Und manche Nationen machen sich dort große Sorgen. Bei uns ist es in der Tat kein so großes Thema, kommt immer wieder mal hoch in einer so stark technisierten Welt, in der wir jetzt eben leben.
Ist es berechtigt, sich so große Sorgen zu machen?
Ich würde sagen, ja. Mhm. Es ist berechtigt, jedenfalls sich zu überlegen, was machen wir dagegen? Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Vorsorge zu treffen. Es gibt vor allem, glaube ich, schon die Notwendigkeit, sich Gedanken zu machen, haben wir ein hinreichendes Monitoring, beobachten wir das, um dann zu reagieren. Denn diese Prozesse passieren nicht über Nacht. Also das sind Entwicklungen, von denen wir aus der Vergangenheit lernen können, dass sie schon in einer überschaubaren Zeit, also Jahrzehnten, Jahrhunderten passieren, aber nicht von heute auf morgen. Und deshalb ist es schon notwendig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das tun wir natürlich auch. Wie immer, es gibt eben dann kulturelle Unterschiede. Manche machen sich mehr Sorgen über dieses Thema und andere wie wir ist bei uns eben das Klimathema oder jetzt das Energiethema. Die Energieversorgung sind ganz zentrale Themen. Auch die Energieversorgung, das sehen Sie in Europa weltweit, wird ganz unterschiedlich diskutiert.
Nochmal zurück zur Nutzung des unterirdischen Raumes. Warum nutzen wir den denn gar nicht in dem Maße, wie wir ihn nutzen könnten, wenn wir rohstoffreich sind eigentlich?
Naja, weil sie natürlich mit den Eingriffen in den unterirdischen Raum auch immer Risiken verbinden. Also wenn sie dort in bestimmten, zum Beispiel im Festgestein eindringen, Bohrungen voranbringen, dann können sie dort, wie wir sagen, Seismizität induzieren. Mhm. Das heißt, sie können Erschütterungen auslösen, kleine Erdbeben. Es kann zu Kontaminationen kommen. Im tieferen Untergrund kann es eine höhere Radioaktivität geben, die dann nach oben kommt. Mhm. Sie können durch unsachgemäßes Bohren oder Eindringen in den Untergrund salzhaltige Wässer in die Süßwasseraquifere, also da, wo wir unser Trinkwasser gewinnen, da kann es Kontaminationen geben. Es kann auch stoffliche Veränderungen geben. Nicht nur Salz, sondern es könnten auch beispielsweise Schwermetalle oder andere Stoffe betreffen. Es könnte sich sogar die Mikrobiologie verändern. Das fangen wir gerade erst an zu verstehen, dass nämlich in der Erdkruste nicht nur chemische und physikalische Prozesse eine Rolle spielen, sondern vor allem auch mikrobiologische. Wir sehen jetzt, dass wir die sogenannte tiefe Biosphäre haben, dass also bis in 3, 4, vielleicht sogar 5000 Meter unter bestimmten Bedingungen, das ist temperaturabhängig, Mikroorganismen leben, und zwar in einer Menge, die von der Biomasse, also von der lebenden Masse, von der Biomasse die gleiche Größenordnung hat, wie wir sie an der Erdoberfläche sehen. Und was das wirklich bedeutet, wie dort Prozesse stattfinden, das wird jetzt über den Begriff tiefe Biosphäre und vor allem auch mit dem Kontext extreme Habitatbedingungen, weil da gibt es ja kein Sonnenlicht, da gibt es keinen Sauerstoff. Das wird jetzt erst so richtig erforscht. Wir haben jetzt gerade ein sehr schönes Ergebnis, dass also auch unterhalb der Meere, wie gesagt, da ist ja auch die feste Erde. Also wenn Sie jetzt in den Untergrund, in den Meeresboden hineinbohren, 1000, 2000 Meter, finden Sie auch unter Umständen enorm viel Leben. Sie finden Bakterien, Sie finden dort aber auch Viren. Wir haben also jetzt große Vorkommen sozusagen an Viren jetzt gerade erst mit Kollegen auch aus anderen Forschungsinstituten der Helmholtz-Gemeinschaft festgestellt. Also dieses System Erde ist auch noch nicht komplett oder überhaupt nicht komplett verstanden und es gibt immer wieder neue Aspekte. Und gerade was den unterirdischen Raum anbelangt, gibt es natürlich in dicht besiedelten Gebieten immer wieder die Sorge, dass man, wir haben das ja angesprochen mit dem Absinken der Oberfläche aufgrund von tiefem Bergbau, also unterirdischem Bergbau, dann diese Probleme. Und das sehen wir natürlich auch bei Kupfer, das sehen wir auch bei Salzgewinnung und die Tagebaue haben auch ganz spezielle Probleme. Und das ist natürlich dann auch eine Frage der Kosten. Wie sind die geologischen Situationen, wie sind die Ressourcen, in welcher Konzentration liegen sie vor? Wir hatten zum Beispiel während der DDR-Zeit Wismut, das war der Bereich, in dem Uran abgebaut wurde für die russische militärische Situation, um dort eben entsprechend waffentechnisch und auch Kerntechnik insgesamt zu betreiben. Das haben wir geschlossen, aber Sie sehen, das war ein ganz wesentlicher Input für diese Art von Verwendung in der Sowjetunion damals. Also und wie gesagt, das Erzgebirge heißt ja so, dass da natürlich Erze vorkommen. Die wurden auch früher gewonnen. Das fängt jetzt auch wieder langsam an. Es gibt jetzt wieder Sondierungen, weil eben die Rohstoffvorkommen weltweit nicht nur von uns genutzt werden, sondern ganz stark von den Chinesen, von anderen Nationen, die sich jetzt entwickeln. Und naja, jede U-Bahn muss gebaut werden, jedes Auto, jedes Flugzeug, Infrastruktur. Man muss sich nur mal überlegen, was da, das sind ja alles Rohstoffe und die sind alle aus dem Untergrund oder eben aus der Kruste. Jedenfalls fallen sie nicht vom Himmel, sondern sie müssen gewonnen werden. Und das sind unglaubliche Mengen.
Erforschen Sie sowas auch? Also Sie gucken sich an, was für Rohstoffe in der Erdkruste sind. Erforschen Sie sowas auch außerhalb der Erde, also auf dem Mond oder anderen Planeten? Oder ist das eine ganz andere?
Da wird geforscht, aber nicht wir. Aber nicht also es gibt ja auch sogar Überlegungen, ob man andere Gestirne oder Planeten, wie auch immer, Meteoriten nutzen könnte, um Rohstoffe zu gewinnen. Aber das ist nicht unser Thema. Das ist auch nicht wirklich im Moment möglich oder relevant, aber könnte natürlich in fernerer Zukunft.
In Bücher und Filme. Ne?
Ja.
Ich weiß, Sie haben 5 Departments hier. Ich habe das Gefühl, dass wir fast jedes Department schon gestreift haben. Also die Chemie und die Stoffkreisläufe haben wir gehabt, die Fernerkundung haben wir gehabt, die Physik der Erde. Was sind Geodynamik, finde ich noch ganz interessant, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
Also Physik der Erde haben wir auch noch nicht und das passt also mit der Geodynamik sehr, sehr gut zusammen. Das ist letztendlich das Thema Naturgefahren im Bereich Erdbeben, Vulkanismus. Also das ist ein ganz zentrales Element. Neben dieser Betrachtung dieser sogenannten Potentialfelder, also Schwerefeld, Magnetfeld, was wir besprochen haben, ist das Thema Erdbeben, Naturgefahren, Vulkanismus ein ganz zentrales Thema des GFZ, das schon auf Untersuchungen 1880, 1890 hier am Telegrafenberg zurückgeht. Dieser Kollege Herr von Paschwitz-Rebeur hat 1889 die erste Fernaufzeichnung eines Erdbebens realisiert. Er hat ja also Pendel aufgestellt hier in Potsdam und eines 400 Kilometer entfernt in Wilhelmshaven und kam eines Morgens in sein Labor, in sein Büro und sah dort große Ausschläge aufgezeichnet von dem Seismographen und hatte erst seinen Studenten verdächtigt, dass der da irgendwie was gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Dann sah er dieselbe Situation aber in Wilhelmshaven, ich erzähle es ein bisschen anekdotisch, und hat dann 2 Wochen später in der Zeitung gelesen, es gab ein großes Erdbeben in der Nähe von Tokio. Und dann konnte er über mathematische Modellierung, Wellenausbreitung tatsächlich bestätigen, dass das Erdbeben sein musste, was diese Ausschläge hier in Deutschland, also diese Übertragung von Japan über Wellenausbreitung gemessen hier in Deutschland. Das war also die erste teleseismische, also die erste Aufzeichnung, Fernaufzeichnung eines Erdbebens 1889 von Rebeur Paschwitz, dem das gelungen ist. Das war übrigens auch unsere erste Nature-Publikation hier auf dem Telegrafenberg. ganz, ganz bemerkenswert. Also seitdem beschäftigen wir uns mit dieser Frage der Geodynamik, der Plattentektonik, die damals noch nicht so klar umrissen war, kam ja dann erst Alfred Wegener mit seiner Theorie der Plattentektonik. Also die Kruste der Erde ist eben nicht stationär, sondern ist in Platten organisiert und diese Platten bewegen sich. Da gibt es eine Sphäre, die wir Asthenosphäre nennen und vor allem aber getrieben durch die Wärme im Erdinneren, die aufsteigt und einen Konvektionsprozess auslöst, also dieses sehr warme Material im Kern bis zu 6000 Grad steigt nach oben, vor allem also im Mantel, im äußeren Kern, im Mantel und bewirkt dann, dass warmes Material austritt an diesen in den Meeren, an diesen mittelozeanischen Rücken. Und das ist die Kraft, die letztendlich diese Platten antreibt, um das auch mal einfach zu erklären. So, jetzt wandern diese Platten Millimeter, Zentimeter pro Jahr, eher im Zentimeterbereich und stoßen irgendwann auf eine andere Platte. So, und dann können sie entweder unter dieser Platte herrutschen, also subduzieren, oder sie können eine Parallelverschiebung haben, also so eine Verwerfungszone, wie zum Beispiel diese nordanatolische Verwerfung Türkei. Da passiert im Prinzip immer dasselbe oder häufig, diese Platten verhaken sich. Mhm. Und sie drücken weiter, also diese Bewegung geht an sich weiter und irgendwann kommt es eben, löst sich diese Spannung, die sich da aufgebaut hat, dieser Stress and Strain, löst sich.
Und das ist das Erdbeben.
Das ist das Erdbeben. Und da versuchen wir zu verstehen, wie es dazu kommt, was die Prozesse sind. Wir versuchen, die Regionen zu charakterisieren, die von diesen sogenannten aktiven Plattenrändern, aktive Plattenränder. Dort haben wir Observatorien, zum Beispiel in Chile, da gibt es so eine Subduktionszone oder eben, ich hatte schon gesagt, die nordanatolische Verwerfung. Dort haben wir Geräte installiert, dort bohren wir auch zu bestimmten Fragen, um zu erkennen, wie sind die Prozesse, die diese Geodynamik am Ende auslösen, beziehungsweise die diese geodynamischen Prozesse charakterisieren. Und da kann es, wie wir zum Beispiel in Lateinamerika, also vor allem auch Chile, festgestellt haben, kann mit solchen Effekten können eben auch Vulkanismus verbunden sein. Das hängt dann nochmal von den jeweiligen geologischen und geochemischen Kontexten und geodynamischen Kontexten ab. Und das ist so ein Thema, das wir das hier am Telegrafenberg seit weit über 100 Jahren intensiv beforscht wird. Und wir wissen heute nicht nur, wo diese aktiven Plattenränder sind, sondern wir wissen auch, wo sozusagen Erdbeben zu erwarten sind, in welchen Regionen, also dort, wo beispielsweise bestimmte Teile der Kruste noch nicht gebrochen sind, wo es ganz unterschiedliche Konstellationen gibt, so dass wir heute in der Tat in der Lage sind, Erdbeben probabilistisch einzuschätzen. Das heißt, Wahrscheinlichkeiten anzugeben.
Sie können nicht vorhersagen,
nein,
übermorgen knallt es.
Absolut das nicht, unmöglich. Ne? Mhm. Also das gibt Menschen, die das behaupten. Das können wir.
Ja, Uri Geller. Aber
definitiv nicht sagen. Das, aus unserer Sicht geht das definitiv nicht. Das wird auch in absehbarer Zeit nicht funktionieren. Mhm. Was möglich ist, durch entsprechende Messungen, vor allem auch seismologische Messungen und vieles mehr, können wir geophysikalische Sondierungen. Auf dieser Grundlage können wir eben sagen, jawohl, zum Beispiel, es gibt eine Situation vor Istanbul, da ist ein Teil dieser Kruste nicht gebrochen, das nennen wir eine seismische Lücke. Und davon gehen wir aus, dass aufgrund entsprechender Beobachtungen dort die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben mit 60-70% in den nächsten, 3-5 Jahrzehnten mit einer Magnitude von sicherlich über 7,5 unter diesen Rahmenbedingungen gegeben ist.
Also baut lieber kein Atomkraftwerk dahin.
Zum Beispiel. Mhm. Oder macht euch Gedanken, ganz genau, erdbebensicheres Bauen, mhm. die Gasversorgungen, U-Bahn-Systeme, Krankenhäuser und so weiter. Wie kann ich im Extremfall evakuieren? Wie kann ich Systeme redundant sichern? Und so weiter. Also das ist genau, dass man dann zum Beispiel, ich glaube, da gibt es gute Argumente, es passiert auch, dass man dann zum Beispiel erdbebensicher baut, auch wenn das vielleicht noch 100 Jahre dauert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dort in einer doch menschlich überschaubaren Zeitsituation zu einer solchen Katastrophe kommen kann, mit immerhin Istanbul 17 und mehr Millionen Menschen, die einzige wirkliche Metropole, die wir in Europa haben, das ist schon eine Situation. Und so gibt es natürlich auch in Italien, es gibt auch in Griechenland, es gibt in Portugal, also auch hier in Europa Fragen in Richtung Risiken für Erdbeben. Es gibt aber auch für den Mittelmeerraum Risiken für Tsunamis und so weiter. Und da versuchen wir nicht nur zusammenzuarbeiten, sondern das wird in großen Projekten auch bearbeitet im Sinne von Vorsorge, Katastrophenschutz, Risiken und so weiter.
Bauen Sie auf Frühwarnsysteme?
Wir bauen Frühwarnsysteme. Jetzt nicht unmittelbar in dem Sinne für Erdbeben. Dort gibt es auch bestimmte Elemente. Da geht es zum Beispiel darum, mit dem Konzept der sogenannten Mikrozonierung. Also wenn Sie ein Erdbeben haben, von einer bestimmten Stärke ausgehen, dann können Sie simulieren, wie die Bodenbewegung sein wird. Und ja. Die Bodenbewegung hängt davon ab, was der Untergrund tatsächlich ist, ob das Festgestein ist oder ob es eher lockeres Gestein ist. So. Und diese Anregung des Untergrundes durch das Beben, da können wir Aussagen machen, indem zum Beispiel bestimmte Teile einer Stadt, wir haben das ja zum Beispiel mal für Zentralasien, für Bischkek gemacht, weil das auch so eine Region ist, die dadurch charakterisiert ist oder davon betroffen ist, immer wieder die Region jedenfalls, und Bischkek selber eine große Stadt ist, die sich entwickelt. Und da können Sie dann sagen, welche Gebäude oder welche Teile von einer Stadt stärker oder weniger betroffen sind. Also auch da können Sie dann eingreifen. Das ist sozusagen,
wenn es rumpelt, flieht lieber nach links als
oder
nach rechts.
Oder baut so diesen Teil, da ist es nicht so wichtig und so weiter. Ja. Das nennen wir Mikrozonierung, also dass wir in kleinteilig diese Aussagen machen. Das ist so im Sinne von Vorsorge. Frühwarnung machen wir beispielsweise tatsächlich im Bereich dort, wo diese Erdbeben geschehen und diese Zonen mit Wasser bedeckt sind, also unter dem Meer. Manche sagen auch Seebeben, das sind ganz normale Erdbeben, aber das ist eben nicht an Land, sondern das ist eben mit Wasser bedeckt. So. Und da kommt es drauf an, wie dieser Bruch nun geschieht. Wenn es eine Verwerfung, also wenn es einen Slip gibt, dann wird natürlich die Wassersäule, die draufsteht auf dieser rasch veränderten Oberfläche, die wird angeregt und dann saust die los. Und die saust los wie ein, nach dem Gesetz der Thermodynamik letztendlich, wie ein Jet mit so 800, 850 km/h. Breitet sich das aus in entsprechende Richtungen. Und wenn diese Wassermasse dann auf den Kontinentalhang auftritt, dann wird sie abgebremst. Und dann baut sie sich erst auf. Erst dann baut sie sich richtig auf und kann dann eben auf Land aufschlagen. Und das können Höhen erreichen, im Extremfall von 30, 40 Metern. Und das hatten wir im Dezember 2004 zum Beispiel durch dieses starke Erdbeben, Magnitude um 9,0 an diesem Sunda-Bogen vor, zum Beispiel vor Indonesien, aber es betraf den gesamten Indischen Ozean und hatten dann ja immerhin 230.000 Opfer, Menschen, die dadurch getötet wurden. Und jetzt kann man, das gab es früher für den Indischen Ozean eben leider nicht, jetzt kann man ein Frühwarnsystem aufbauen, ein technisches System, das dann in der Lage ist, wenn ein solches Erdbeben, ein solcher Bruch passiert, wenn das eintritt, dieses Ereignis, dann kann man innerhalb ganz kurzer Zeit feststellen, wird dadurch ein Tsunami ausgelöst oder nicht. Also es könnte sich ja auch ein Bruch ergeben, in dem sich die Spalten weiten, dann wird das Wasser nicht angeregt. Aber wenn wir also einen solchen Bruch haben, also einen Tsunami-Genenbruch oder Erdbeben, dann wird also dieser Tsunami ausgelöst und dann können wir messen mit verschiedenen Verfahren, mit Seismometern, mit GPS, auch über Satellitenmessungen und über Pegelmessungen, Küstenpegelmessungen, können diese Daten verdichten und die sind alle Möglichkeiten, zum Beispiel für diesen Bereich des Indischen Ozeans, also vor Indonesien, sind 2.000-3.000-fach vorsimuliert. Und dann greift sich sozusagen der Plattenarm genau die Platte, die er braucht, kann das dann auch noch weiterentwickeln und dann wird eine Warnung ausgelöst. Die muss natürlich dann geübt sein im Sinne dessen, was der Mensch, die Bevölkerung in einer Stadt zu machen hat. Und das Problem dort war, und das ist ja dieses inzwischen doch bekannte Tsunami-Frühwarnsystem, das das Geoforschungszentrum entwickelt hat, dass diese Bruchzone, diese Erdbebenzone sehr nah an der Inselkette ist, so dass man nur wenig Zeit für eine Warnung hat. Weil wenn
wenig Zeit heißt Minuten, Stunden?
In dem Fall heißt das etwa 30 bis 40 Minuten. Zum Teil auch nur vielleicht 25, 30 Minuten. Das heißt, die Aufgabenstellung war, ein Tsunami-Frühwarnsystem für diese Region zu entwickeln, das eine sichere Warnung gibt innerhalb von weniger als 5 Minuten. Sicher heißt, wann kommt die Welle, wo, in welcher Höhe, also wann, in welcher Region, in welcher Höhe an. Und dann muss es natürlich einen Tsunami-Drill geben. Das heißt, die Leute müssen, wie wir früher Luftschutzübungen gemacht haben, müssen also jetzt sozusagen Tsunami-Übungen machen, um zu wissen, was, wie gehen wir mit dem Krankenhaus um, wie sollen die alle jetzt ins Auto springen und die Straßen sind verstopft und die große Welle kommt. Also man muss diese sogenannte letzte Meile, diesen Downstream, den muss man sich ganz besonders anschauen. Das war für uns als Geoforscher auch eine Erfahrung.
Ich wollte gerade fragen, das ist ja eigentlich auch überhaupt nicht im Metier.
Richtig.
Das ist ja Sozialwissenschaften.
Genau, und da haben wir auch genau mit den Sozialwissenschaften intensiv von Psychologen über Historiker und mit Soziologen, Sozialwissenschaftlern zusammengearbeitet, aber auch zum Beispiel mit Religionswissenschaften. Denn wir haben festgestellt, dass zum Beispiel Islamgläubige ähnlich reagieren wie wir. Mhm. Also dass sie, wenn diese Gefahr besteht, dass sie sich gerne vorbereiten. Wären wir zum Beispiel auf Bali, da habe ich selber mal erlebt, da waren wir an einem Ort, der im Süden von Bali, dort ist die Situation so, dass es ohnehin flach ist, sie können da nicht einfach irgendwo auf den Berg rennen, da muss man dann auch Infrastrukturen bauen, die diesen Tsunami aushält und wie so eine Art Parkplatzhaus, dass sie dann also da rauflaufen können und dann hoffen, dass dieses dem Tsunami standhält. Mhm. Da hat also dann ein Hindu ist dann derjenige, der diese Ortsverwaltung durchführt, der Ortsvorsteher oder Bürgermeister, wie auch immer, und der gibt ja dann die Warnung. Der hat uns erzählt, wenn er die Welle nicht sieht, das ist eben sein fatalistische Konstellation, dann macht er das nicht. Wenn er die Welle sieht, ist er aber schon tot. Also das ist dann nicht mehr aufzuhalten. Und da sieht man plötzlich, wie diese Unterschiede sind. Und die waren für uns also in der Tat in dieser Form komplett neu. Aber man wird ja verantwortlich gemacht. Wenn man ein solches System baut, dann hilft es ja nicht, wir haben früh gewarnt, sondern wenn es dann trotzdem noch wieder 230.000 Tote gibt, heißt es ja, was habt ihr denn da gemacht? Das heißt also, man ist dann in der Verantwortung und muss sich dann auch um diese letzte Meile kümmern. Wir haben inzwischen natürlich auch Ausbildung gemacht. Wir haben uns mit Lehrgängen beschäftigt. An Universitäten gibt es jetzt, wenn ich das richtig weiß, eine Master of Disaster, die also wirklich studieren, weil auch diese Geräte betroffen bezahlt werden müssen und so weiter. Das ist ja in den Kindergärten. In den Hotels haben sie jetzt, wie bei uns, die Feuersituation. Also wenn es brennt, wo man hinlaufen soll, so gibt es dort rote und grüne Wellenzeichen. Rote Welle heißt Gefahr, grüne Welle heißt, man ist sicher. Also auch das musste man die Hotelbesitzer erst überzeugen. Die waren am Anfang skeptisch. Inzwischen sind die Hotels, wenn ich das richtig einschätze, eher sehr bereit, weil es ein Sicherheitsthema geworden ist, wie bei uns eben der Brandschutz und so weiter. Also weites Feld, spannend für uns, viel neu. Und dann arbeiten wir zusammen mit den Universitäten, mit Fachleuten, mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ und so weiter.
Wie finden Sie eigentlich raus, woraus der Untergrund besteht? Also das ist, man kennt das so aus Raumschiff Enterprise, dass die einfach mal den Scanner anwerfen und dann genau wissen, wie sich der Planet, den die vor sich haben, zusammensetzt. So machen Sie es ja, glaube ich, noch nicht, ne?
Also es gibt natürlich indirekte Methoden, also geophysikalische Sondierungen. Da können Sie über Schallwellen und großes Wissen bestimmte Rückschlüsse ziehen. Das geht auch für die sogenannte Geoelektrik. Gibt es Möglichkeiten, auch in unterschiedlichen Tiefen. Magnetische Impulse können Sie nutzen. Also es gibt eine ganze Reihe von indirekten Methoden. Es gibt auch natürlich über Satellitenbeobachtungen können Sie über Magnetismus bestimmte Aussagen tätigen. Aber wirklich das dann auch real verifizieren können Sie im Prinzip nur über Bohrungen.
Dann wissen Sie aber auch nicht, wie es 3 Meter weiter aussieht. Das ist ja, ne?
Das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Das sehen wir natürlich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Geothermie betreiben. Also wir gehen davon aus, das wissen wir relativ sicher, da gibt es warmes Wasser im Untergrund und das wollen wir rausholen, um eben die Wärme für Heizung oder auch aus der Wärme Elektrizität zu gewinnen. Das geht beides, wenn das Wasser warm genug ist, also 130, 150 und mehr Grad. Das finden wir auch. Grundsätzlich. Aber wenn man dann bohrt, kann man dann trotzdem daneben liegen. Und das lernen wir natürlich auch. Und deswegen ist gerade hier in dieser Region, also in der ehemaligen DDR, hat man sehr, sehr viel gebohrt. Also es gibt alleine in Brandenburg über 300 Bohrungen, wo man also nach ganz unterschiedlichen Gründen gebohrt hat oder mit ganz unterschiedlichen Bewegungsgründen gebohrt hat für Geothermie, für Öl, für Gas, für Rohstoffe und so weiter. Und wenn die Kerne oder diese, wenn dort Proben genommen wurden, wenn dort Kerne genommen wurden, dann kann man natürlich schrittweise über den Untergrund Aussagen machen. Und wir haben jetzt gerade in Brandenburg erstmalig für Deutschland, aber auch im Prinzip praktisch weltweit ein komplettes 3D-Untergrundmodell für Brandenburg entwickelt, so dass man nach allen Messgrößen und Daten, die zur Verfügung stand, jetzt dieses wirklich wunderbare, haben wir jetzt gerade erst vorgestellt mit dem Bergamt hier, mit dem Landesbergamt, mit dem Präsidenten dort, mit Herrn Freitag und auch unserem Wirtschaftsminister in Brandenburg vorgestellt. Wirklich eine sehr bemerkenswerte Entwicklung. Und dann kann man natürlich einschätzen, für welchen Zweck man den unterirdischen Raum nutzen will. Da gibt es ja auch sowas wie Mineralbrunnen zum Beispiel oder Grundwassernutzung und so weiter. Es gibt auch Regionen, die will man vielleicht überhaupt nicht anpacken. Also es geht darum, letztendlich eine Planung für die Nutzung des unterirdischen Raumes, also eine Raumplanung für den unterirdischen Raum zu realisieren, ähnlich wie wir eine Raumplanung an der Oberfläche haben. Aber dazu braucht man natürlich die entsprechenden Informationen. Auch geht ja auch zum Beispiel um Kavernen, also kann man Wasserstoff speichern. Wir haben riesige Gasspeicher. Unsere Wärme, also Berlin wird ja aktuell nach wie vor zu 99% fossil geheizt. Da gibt es auch gar keine große Alternative im Moment. So, und das ist im Wesentlichen Gas. Gas, Öl, ein bisschen Kohle und ein bisschen Biomasse. Aber im Wesentlichen ist es Gas und Öl. Und jetzt müssen wir das Gas ja importieren. Das importieren wir jetzt zum Beispiel aus Russland oder anderen Ländern, im Wesentlichen aus Russland. So, da kann natürlich mal was passieren. Also will man jedenfalls eine gewisse Menge an Gas haben, um mal eine Periode von 1, 2, 3 Wochen, wenn es so richtig kalt ist, zu überbrücken im Winter.
Da reicht so ein Oller Gasometer ja nicht mehr aus.
Ne? Nee, da reicht so ein Oller Gasometer nicht mehr aus. Deswegen pumpt man das in den Untergrund. Also wir haben hier in Berlin unter Spandau einen riesigen Erdgasspeicher. Das weiß vielleicht nicht jeder.
Ich habe mal da drauf gewohnt.
Ja.
Das okay, dann. Ist ein sehr ein mulmiges Gefühl, wenn man dann erfährt, worauf man
ja, wohnt. Also auf jeden Fall, das ist zum Beispiel eine Nutzung. Und es wird gerade ein riesiger Erdgasspeicher auch wieder geplant, auch in Mecklenburg-Vorpommern, auch in anderen Orten.
Warum? Ist das eine Kaverne, die schon besteht, die auch nicht weiter abgedichtet werden muss? Oder?
Das ist letztendlich poröses Gestein. Also sie injizieren das und sie kriegen das dann auch nicht wieder alles raus. Also wie zum Beispiel ein normales, ein natürliches Erdgas oder Erdöl, eine Lagerstätte, wenn die, also eine konventionelle, die steht ja unter Druck, hat sich, also das Ölgas ist dorthin migriert und es gibt dieses Lager, dieses Vorkommen. Und wenn Sie Glück haben, bohren Sie genau rein und dann kommt Ihnen das Öl und das Gas entgegen, weil da Druck drauf ist. Und irgendwann ist natürlich der Druck weg und dann kommt das nicht mehr raus. Dann müssen Sie sich überlegen, können Sie Druck erzeugen? Da kann man zum Beispiel Wasser reinpumpen, man kann auch CO2 reinpumpen. So ist übrigens die CO2-Speicher im Untergrund entwickelt worden. Das war immer diese sogenannte Enhanced Oil oder Gas Recovery. Also man hat immer versucht, kann man, wenn man schon mal da reingebohrt hat und die ganze Technik da entwickelt hat, kann man möglichst viel raus. Weil sonst holen Sie vielleicht 40-50% raus, der Rest bleibt drin. So, ähnlich ist es auch, nicht ganz so. Man versucht natürlich optimale Gesteine und so weiter, aber man will natürlich das Gas auch dann in der Nähe haben, wo man es braucht. Also gibt's ja wieder Probleme unter Umständen. So, und dann wird das dort injiziert und wird dann wieder rausgeholt. Und wenn mal diese Teile der Lagerstätte gefüllt sind mit Gas und sie wieder neu injizieren, dann haben sie natürlich eine hohe Rückgewinnungsrate. Mhm. Aber am Anfang haben sie da gewisse, wenn sie so wollen, Verluste. Aber das hängt eben an der Geologie der jeweiligen Gesteine oder Formationen, wo sie das einbringen. Das sind keine Kavernen. Kavernen sind tatsächlich Salzlager oder Salzvorkommen, wo sie ausspülen, wo sie wirklich ausspülen und dann zum Beispiel Wasserstoff oder auch können auch Methan, aber zum Beispiel für Wasserstoff wird das jetzt im Moment diskutiert, aber auch natürlich für Gas können sie dann dort speichern. Und da haben sie natürlich weitaus weniger Verluste oder diese Problematik, die wir gerade besprochen haben. Aber wichtig ist eben, der Untergrund wird zu ganz unterschiedlichen Zwecken genutzt. Wir können da was reintun. Wir können zum Beispiel, wir haben ein Projekt mit dem Reichstag gemacht, wo wir im Sommer Wärme aus dem Reichstag rausholen, in den Untergrund, im Winter wieder nach oben holen, um dann zum Beispiel den Reichstag mit zu Wärme zuzuführen.
Wie Sie tun Wärme in den Untergrund?
Ja, sie sammeln Wärme, ja? Bringen das in den Untergrund, speichern das im Untergrund.
Wie? Also
indem sie die Wärme durch entsprechende technische Maßnahmen sammeln, sie durch Prozesse komprimieren, in den Untergrund bringen, dort speichern und dann können sie diese Wärme, da gibt es ja auch diese Idee zum Beispiel von dieser adiabatischen Druckluftspeicherung, ist ja auch so eine Idee, dass man Energie, das ist ein anderes Konzept, aber man hat Energie, überschüssige Energie, nehmen wir mal Wind oder Sonne, die wir nicht brauchen. Wir nutzen diese Energie, indem wir Luft komprimieren. Das heißt, da steckt dann ja Energie drin, weil wenn sie sich wieder ausdehnt, können sie da zum Beispiel irgendwelche Generatoren, also irgendwelche Turbinen zum Beispiel antreiben. So, das sind alles Konzepte, mit denen wir versuchen, den Untergrund zu nutzen, mit der Wärmespeicherung, Kältespeicherung. Das ist okay, wir kriegen dort Wiedergewinnungsraten zwischen 60-80%, ist allerdings alles aufwendig. Das heißt,
ich habe das immer noch nicht wirklich durchdrungen. Sie nehmen warme Luft aus dem Reichstag und pumpen die praktisch.
Komprimieren die natürlich, ja. Saugen die ab, komprimieren die und geben sie in den Untergrund.
Und da kühlt die nicht mehr ab dann?
Nein, weil sie sehr konstant, natürlich kühlt die etwas ab, aber sie haben dort die Möglichkeit, aufgrund der konstanten Verhältnisse, es kühlt ja die Temperatur auch nicht ab, wenn Sie eine konstante Temperatur an der Oberfläche haben.
Ja.
No, es, Ja. Kühlt ab, wenn es kühler wird.
Genau.
So, und wenn Sie jetzt, Sie müssen halt, es wird ja nach unten wärmer, ne?
Mhm.
So.
Sie also pumpen Sie das müssen, also so tief runter?
Sie müssen, natürlich, Sie müssen das in ein Gleichgewicht bringen, ja, wo Sie möglichst optimale Verhältnisse haben. Also wo, ja, Sie den Weg, die Injektion, das kostet ja alles Geld und so weiter, so organisieren, dass Sie Temperaturverhältnisse haben. Und das gilt natürlich für Wärme, müssen Sie das weiter unten machen. Für Kälte, Sie können auch Kälte in gleicher Weise nutzen, können Kälte speichern. Dann natürlich in jeweils entsprechenden Formationen, die unterschiedliche Temperaturen haben.
Ist das wirtschaftlich zu betreiben oder war das jetzt eher so eine
Machbarkeitsstudie? Das war eine Machbarkeitsstudie, das ist interessant natürlich. Mhm. Aber am Ende ist natürlich immer eine Frage, in welchem Umfang das macht, in welcher technologischen Konstellation. Das ist ja auch die große Diskussion, die wir haben bei der Photovoltaik, mhm, wo man eben, was weiß ich habe das gerade jetzt die Tage nochmal gelesen, wo eine Kilowattstunde am Anfang mit den ersten Modulen, glaube ich, 2 Euro kostet. Jetzt sind wir bei, was weiß ich, 10 Cent oder 12 Cent. Also man sieht, dass durch technologische Entwicklung, durch Forschung, aber einfach auch durch die Frage, in welcher Größenordnung, also das sogenannte Scaling, in welcher Größenordnung dann produziert wird, kann man dann eben entsprechende Effekte erzielen.
Dieses Modell des Untergrundes, wie tief geht das?
Also das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so genau sagen.
Schlage ich nach.
Schlagen Sie mal nach, ja. Ich glaube, es sind 2.000-3.000 Meter, aber ich kann es Ihnen nicht genau sagen.
Und was ist an den Stellen, die man lieber nicht anfassen will?
Also ich würde Stellen nicht anfassen, die sozusagen Probleme geben könnten mit Seismizität. Also immer, mhm, dort, wo ich irgendwelche Verwerfungen habe, wo ich davon ausgeht, dass da schon Spannung drauf ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass da etwas passiert. Es sind sicherlich auch gerade in Verbindung mit Infrastruktur. Also wenn Sie irgendwo, Sie sagten ja vorhin selber mit dem Thema Kernkraftwerk, mhm, zum Beispiel, es gibt andere Fragen, auch hydrologische Fragen in Gebieten mit Flüssen könnten sich Probleme ergeben. Also das kann man eingrenzen, davon weiß man auch einiges. Man ist aber auch immer wieder, es gibt halt auch immer wieder Überraschungen. Also es ist eben der Untergrund nicht so bekannt, wie das für die Oberfläche der Fall ist. Und man kann nicht alle Prozesse so vorhersagen, wie man das gerne möchte oder gerne hätte, um dann eben auch möglichst alle Risiken oder dann auch potenziellen Gefahren auszuschließen.
Ja, beispielsweise Biomasse da unten zu finden.
Ja, also zum Beispiel.
Die Viren, von denen Sie eben sprachen, ist das was, wo die Biologen dann nervös werden, weil sie nicht wissen, ob das gefährliche Dinger sind oder sind die prinzipiell bekannt? Also kann es uns passieren, wie im Science-Fiction-Film, dass wir irgendwas anbohren und das Grauen aus dem Eis steigt hervor oder so?
Also erstmal gibt's im Eis eben auch tatsächlich Mikroorganismen, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Aber es gibt eben auch, wir nennen diese dann auch die sogenannten Extremophile, also die, mhm, unter extrem widrigen Umständen leben. Das ist übrigens, es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass man nun argumentieren kann, dass das Leben unter Umständen gar nicht auf der Erde entstanden ist, sondern es könnte sein, das ist zwar nicht wahrscheinlich, aber es lässt sich eben auch nicht ganz ausschließen, dass die Erde beimpft wurde über einen Meteoriten. Denn wir wissen, dass diese Mikroorganismen einen Eintritt in unsere Atmosphäre, also aus dem All in das System Erde hinein und dann richtig auch mit Impact in die Erde, dass sozusagen die Erde beimpft hätte sein können, oder? Mhm. Ist eher unwahrscheinlich, aber es ist eben auch nicht ganz ausgeschlossen. Also das heißt, dass selbst der Ursprung des Lebens dadurch hinterfragt werden kann. Aber jetzt zu dem Thema, gibt es dort Ungeheuer oder gibt es dort Entwicklungen, die uns da völlig das Leben auf der Oberfläche zur problematisieren, das glaube ich nicht. Aber es ist natürlich schon die Frage, die leben also unter extremen Bedingungen. Kann man diese Mikroorganismen auch für menschliche Zwecke nutzen? Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben in Neuseeland Bohrungen niedergebracht. Da ging es um Erdöl. Dieses Leben ist besonders da, zu erwarten, wo man Temperaturen hat, die so noch weniger hoch sind als 80 bis 100 Grad. Also es gibt auch schon Hinweise auf Leben noch bei 120 Grad, aber das ist natürlich dann sehr selten und sehr extrem. Also so. Aber bei 80 Grad ist das wohl kein Problem für diese Mikroorganismen, Bakterien vor allem. Jetzt haben wir da gebohrt entlang eines Gradienten. Also man wusste, dass diese Lagerstätten auch eine unterschiedliche Datierung haben, jedenfalls in gewisser Weise. Und man hat sich dann die Qualität dieses Öls angeschaut. Und da hat man festgestellt, dass anhand von drei Bohrungen, dass es da einen Gradienten gab in der Qualität. Man hat sich die Kohlenwasserstofffraktionen angeschaut und die sind wichtig, ob man daraus zum Beispiel Benzin oder Diesel produzieren kann. Nicht jedes Öl ist in gleicher Weise qualitätsvoll. Und da hat man gesehen, dass also das deutlich abnimmt und dass man bei dieser dritten Bohrung, da war das alles raus. Da gab es dies nicht mehr, obwohl man davon ausgehen musste, dass das von der Entstehung her gleich sein musste. Also so. Und dann hat man festgestellt, dass das Mikroorganismen waren, die das herausgefressen haben. Das heißt, das war eine richtige Degradation dieser Erdölvorkommen. Und da ist natürlich die erste Frage, kann man das stoppen? Weil das ist ja doch eine deutliche Entwertung. Oder kann man dann diese Mikroorganismen, die nun mal ohne Sauerstoff und ohne Licht leben, kann man die auch nutzen, um zum Beispiel Degradationsprozesse dort, wo man sie haben will, einzusetzen? Also es ist ja bei uns, die Geowissenschaften sind ja insgesamt eine anwendungsbezogene Disziplin oder ein anwendungsbezogenes, steht bei uns immer wieder auch die Frage des Nutzens oder auch der Risiken mit auf der Agenda. Und das ist zum Beispiel so ein Thema. Also Grundlagenforschung verbindet sich bei uns häufig auch mit dann ganz konsequenten Fragen. Wir haben vorhin über die Stoffkreisläufe gesprochen. Da geht es natürlich auch bei Erdöl und bei Erdgas geht es natürlich auch um Kohlenstoffhaushalt insgesamt. Wie ist das entstanden? Welchen Beitrag? Gibt es Ausgasungen? Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Was kommt da sonst raus? Bleibt das alles da, wo es ist und so weiter? Welchen Anteil hat das heute? Ist das mehr? Ist das weniger und so weiter. Also auch das Entstehen natürlich an den Oberflächen von Mooren, von Wäldern und so weiter. Da versuchen wir natürlich auch dann in den Meeren die Kohlenstoffkreisläufe mit unseren Kollegen auch zu schließen, um eben sozusagen globale Abbildungen, soweit das geht. Das ist alles noch mit Unsicherheiten verbunden, aber wir sind da doch auf einem ganz guten Weg, solche Aussagen machen zu können.
Was für ein Wissenschaftler muss man eigentlich sein, um hier arbeiten? Also ich meine, was für eine Disziplin muss man?
Also es gibt ein breites Spektrum im Bereich.
Wie viele Leute arbeiten überhaupt?
Der Geowissenschaft. Wir haben 1200 Leute etwa hier im Moment. Wir haben also von der Fernerkundung der Geodäsie, Fernerkundung bis zur Geoinformatik, über die Geophysik, die Seismologie, die Geochemie, die Geologie. Alle Fragen auch, die inzwischen oberflächennahe Prozesse, das heißt also Hydrologie, das sind auch Fragen der Geomorphologie, wie sie Oberflächen entwickeln, wie Böden entstehen, jedenfalls was den geowissenschaftlichen Anteil anbelangt. Dann die Klimaforschung, Paläoklimaforschung, die wir betreiben. Also es ist ein weites Spektrum. Es gibt aber natürlich Mathematik, es gibt Chemik, es gibt Physik, es gibt Statistiker.
Ne?
Im Wesentlichen Natur- und Technikwissenschaften. Also wir haben natürlich auch viele Ingenieure, die jetzt da nicht so sehr an sich in der Wissenschaft sind, sondern dann bei der technischen Umsetzung. Wir bauen ja eigene Geräte.
Stimmt, Sie haben ja wahnsinnig viele Geräte auch im Einsatz.
Richtig. Wir haben sehr viele Labore, sehr viele Geräte, weil wir eben nur in eine bestimmte Tiefe vordringen können mit unseren Bohrungen. Das sind in der Regel 3.000, 4.000, 5.000 Meter. Es gibt ganz tiefe Bohrungen. Die tiefste ist in der Kola-Halbinsel mit etwa 12 Kilometern. Und wir haben in Europa dieses kontinentale Tiefbohrprogramm gehabt oder Tiefbohrung in Windisch-Eschenbach, also in Nordbayern, in der Oberpfalz mit 9.100 Metern. Und darunter ist es dann schwierig. Also, und deswegen, aber der Mittelpunkt der Erde sind ja 6.370 Kilometer von der Oberfläche. Das heißt, um das, was darunter oder dazwischen ist, zu verstehen, da muss man sich da mit Modellen helfen, mit Sondierungen und dann eben auch mit Experimenten, dass man die Erde ins Labor holt. Das heißt, dass wir dann was weiß ich, Druck- und Temperaturverhältnisse, die Fluide, die Schmelzen, Minerale, wie hängt das zusammen, bis hin wirklich auf die atomare Ebene, das Aufklären, um dann eben Prozesse, die sich dort abspielen, warum ist das in Bewegung, Temperatur, welche Minerale und so weiter, das besser zu verstehen. Also das ist ein großer Anteil unserer Arbeit eben im Sinne der festen Erde, was ja die gesamte Erde im Inneren natürlich bedeutet, das zu verstehen, um dann zu sehen, ja, wo kommt es zu Vulkanismus, Magma, wie hängt das zusammen mit den Prozessen im Erdmantel, beziehungsweise wo hat man diese Bruchzonen, Plattentektonik, wie kann man, dort sind ja auch wieder die Gebiete, wo bestimmte Stoffe gebildet werden, weil es umgeformt wird, wo also dann gerade diese Vorkommen von bestimmten Rohstoffen, metallischen Rohstoffen, Kupfer und so weiter. Die größte Kupfermine der Welt, Chuquicamata in Chile, liegt auf einer solchen Verwerfungszone. Und das ist durchaus typisch, weil eben durch diese geodynamischen, geochemischen, geophysikalischen Prozesse dann auch wieder neue Minerale gebildet werden, neue Lagerstätten gebildet werden. Und wir können natürlich dann im Rückschluss sagen, wenn es solche Prozesse gegeben hat, dann ist es auch wahrscheinlich, dass es dort beispielsweise Vorkommen von bestimmten Erzen, von bis hin zu seltenen Erden, mineralischen Rohstoffen, metallischen Rohstoffen, auf der anderen Seite auch in den Sedimentbecken, wo es eben Gas und Öl geben konnte, weil es dort riesen Algenwachstum gab und über Jahrhunderte von Millionen sich das gebildet hat. Das gilt für die Kohle genauso, Steinkohle, Braunkohle. Wie lang liegt das zurück, die Entkohlungsprozesse? Oder eben dann auch für Salze, Salzablagen, ob da mehr Kalium drin ist oder Magnesium oder eben auch andere Stoffe, wie gesagt, auch seltene Erden. Und das sind eben dann Kontexte, die wir auch erarbeiten und die kann man im Wesentlichen im Labor über ganz spezielle Experimente, wo man dann sogenannte Diamantstempelzellen hat, wo man also mit großem Druck und unterschiedlichen Temperaturen dann die Veränderungen dieser auf atomarer Ebene und in Femtosekunden messen kann und dann daraus zu schließen, was passiert denn, wenn dieser Prozess sich fortpflanzt, was können wir damit beobachten und was können wir damit aussagen.
Warum können wir eigentlich nicht so tief bohren? Also woran scheitern wir?
Temperatur. Materialeigenschaften, ja.
Mhm. Ja. Werden wir irgendwann in der Lage sein, Materialien haben, mit denen wir tiefer bohren können?
Also es gibt natürlich ein ganz spannendes Thema, in sogenannte überkritische Verhältnisse zu bohren, um dort, wo man Temperaturen hat, über 400 Grad und mehr, die Wärme rauszuholen. Wir haben ja, wenn man so will, haben wir zwei große Energiequellen. Das einmal ist die Sonne und dann das Erdinnere. Denn alles, was Wind, Biomasse, Solar ist letztendlich sonnengetrieben. Die Winde durch Temperaturunterschiede, die Sonneneinstrahlung, sowieso Biomasse, ohne Sonne kein Leben, jedenfalls auf der Erdoberfläche. Mhm. Im Erdinneren ist was anderes. Und dann haben wir eben die Wärme im Erdinneren. Und diese Wärme im Erdinneren, die ist ja praktisch mehr oder weniger wohl konstant geblieben seit Beginn, also jedenfalls in den letzten Milliarden, seit Beginn der Bildung der Erde, der Entwicklung unseres Planeten Erde vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, haben wir sozusagen diese Urwärme noch, aber im Erdinneren haben wir einen ständigen Zerfall, nicht eine Spaltung, ein Zerfall von radioaktiven Stoffen. Und dadurch haben wir diese Wärme. Also die im Erdinneren wohl im Kern, der ja dann wieder fest ist, weil der Druck so groß ist, haben wir da so 6000 Grad und dann differenziert sich das dann eben.
Das will man eigentlich ernten können, diese Energiemenge.
Genau. Und da muss man natürlich bohren. Und je wärmer es ist, desto problematischer, aber desto mehr könnte man natürlich an Energie tatsächlich gewinnen. Und da gibt es jetzt, gerade auch vor dem Hintergrund des Energiebedarfs und das Thema Klima mit den fossilen Energieträgern, wir haben ja vorhin schon auch über die Braunkohle gesprochen oder Kohle insgesamt, Öl, Gas, ist ja im weitesten Sinne auch jeweils relevant, natürlich abgestuft. Und da gibt es natürlich die Frage, kann man über Geothermie, also über die Wärme im Erdinneren, mehr machen als jetzt, wenn Sie nach Island gehen, wo man gute Verhältnisse hat, da wird also Wärme, was weiß ich, Reykjavik wird eben zu 99% durch Erneuerbare, also durch Geothermie geheizt im Vergleich zu Berlin. Das ist, wir hatten jetzt gerade den Besuch des Botschafters aus Island hier und haben das also auch nochmal sehr schön abgewogen. Nun gut, ist Island eine andere Konstellation, geologisch ganz anders, aber es zeigt, es geht unter bestimmten Bedingungen. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel in Indonesien, das ist eben auch in allen Gebieten, in denen es Erdbeben gibt, ist das ja offensichtlich, dass die Wärme etwas näher an der Oberfläche ist, auch Vulkanismus. Ne? So, also diese Gebiete, da zählt übrigens auch Japan dazu, könnte man nutzen, aber auch bei uns in Deutschland, im Molassebecken in Süddeutschland, auch hier im Norddeutschland, Nordostdeutschland, Norddeutschland gibt es Vorkommen für Geothermie. Wir nutzen die auch, aber da gibt es durchaus auch noch Forschungsbedarf, weil das Wasser, das wir hier haben, ist sehr salzhaltig, gibt große Korrosionsprobleme und so weiter. Aber weltweit geht es also um diese hohen Temperaturen. Das fängt man jetzt wieder an, sich zu überlegen, können wir da hinein bohren, welche Materialien brauchen wir, um dann unter Umständen dieses enorme Potenzial für uns verfügbar zu machen.
Wie kann man das auch dauerhaft, also wie kann man die Energie dauerhaft nutzbar machen? Weil es passiert ja auch, also das bewegt sich ja. Irgendwann also wandert ja das Bohrloch auch mal irgendwohin, oder?
Es bleibt ja auf dem Kontinent, der verschiebt sich als Ganzes.
Ach so, okay.
Also das, und unten drin arbeitet das merken wir ja nicht, obwohl wir ja auch wandern, ja, aber wir merken das nicht. Aber Sie haben schon recht, jetzt holt man das warme Wasser raus. Also es gibt grundsätzlich verschiedene Verfahren, also petrothermal, hydrothermal. Das heißt also, im Erdinnern ist es ja immer warm, je nach Konstellation und je nach Tiefe. So, geologisch auch bedingt. Jetzt kann man reinbohren und Wasser finden oder einfach kein Wasser finden, dann ist es aber trotzdem warm. Dann kann man Wasser einleiten, das erwärmt sich. Kochen
lassen, wieder hochholen.
Genau, so. Das ist ein Verfahren und das andere ist, da gibt es warmes Wasser und das holt man raus. Irgendwann ist es natürlich dann herausgeholt. Das hat man dann nicht mehr. Und dann ist die Frage, wie nachhaltig ist eine solche Bohrung? Und da gibt es die Idee der Entwicklung eines sogenannten Thermalkreislaufes. Also man holt es raus, nutzt es, kühlt es ab durch die Nutzung.
Durch einen Wärmetauscher leiten und wieder runter, oder?
Genau. Ja. Bringt es wieder nach unten. Und wenn man dann Glück hat, es steht ja hier so eine Situation eines Vakuums oder Teilvakuums, so, und dann könnte natürlich, wenn das passt, das Wasser dahin fließen, auf dem Weg erwärmt es sich wieder, wir holen es wieder raus.
Das heißt, Sie haben im Grunde ein Pseudo-Perpetuum mobile, wo allerdings die Erde die Energiezufuhr nimmt. Spannende Sache.
Das ist spannend und da arbeiten wir dran. Wie gesagt, das funktioniert, cum grano sal, es funktioniert es tatsächlich. Wir haben bei unseren Bohrungen jetzt hier in Groß-Schöneberg in der Nähe von Berlin, in Brandenburg, eben das Problem dieser sehr starken Salzgehalte in den Wässern, die also dann dieses Herausholen erschweren, weil es Korrosion an der Bohrung, an den Pumpen und so weiter gibt. Da gibt es aber viele Firmen, die mit uns arbeiten. Ich war selber ganz überrascht, als ich das da nochmal in Augenschein nehmen konnte, mit wie viel unterschiedlichen Legierungen und Ansätzen dort gearbeitet wird, um dieses Problem zu lösen. Weil der große Vorteil ist ja nicht nur, dass es dann eine regenerative Energiequelle ist, sondern sie ist dann ja auch grundlastfähig. Das heißt, ich muss eben nicht hoffen, scheint die Sonne, weht der Wind, sondern das hätte ich dann ja permanent und ich könnte dann wirklich dezentral sicher Energie zur Verfügung stellen für Wärme und auch für Strom. Mhm. Das machen wir zum Beispiel auf kleineren Inseln in Indonesien. Indonesien ist ja ein Inselstaat mit, ich glaube, 1700 Inseln. Ja, so. Das hat man bislang alles mit Dieselgeneratoren gemacht. Nur wurde den Diesel angefahren und so. Das kann man natürlich durch kleinere Kraftwerke, wirklich nur 50, 60 Kilowatt Kraftwerke, kleine Einheiten, die man hinstellt, anschließt an Geothermie und dann kann man darüber Strom produzieren. Ja, wunderbare Sache. Ja. Man kann Kälte produzieren und so weiter. Also da sind wir dran, aber das ist noch nicht morgen in Zentraleuropa oder auch in anderen Stellen verfügbar, sondern da müssen wir noch ein bisschen forschen. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, dass das wirklich etwas ist, was wir schrittweise in den Griff kriegen.
Wie viele Jahrzehnte?
Also ich denke, dass wir in 15, 20 Jahrzehnten einen 15, 20 Jahren in eineinhalb bis zwei Jahrzehnten, so wollte ich sagen, dass wir da in der Lage sind, deutlich mehr Wärme und auch Strom aus Geothermie, aus der tiefen Geothermie, muss man auch noch unterscheiden. Es gibt ja auch die flache Geothermie, wo man also diese Wärmepumpen hat, was genau auch wieder ein Austauschverfahren ist. Das wird inzwischen gut genutzt in Deutschland auch. Aber es geht ja immer um die Städte. Ja, es geht ja um die
große Energiemengen.
Ja, wo sie einfach, sag mal, Berlin. Berlin ist ja nun nicht so groß, aber 3,5 Millionen Menschen, so cum granus alles. Und naja, die werden halt jetzt mit Gas und Öl und Kohle versorgt, also wesentlichen Gas. Jetzt müssen Sie aber wissen, dass zum Beispiel in Deutschland bei dem Gesamtenergieverbrauch haben Sie ja den Verkehr, die Mobilität, die Wärme und den Strom. Mhm. Strom sind aber nur 25%. Die Wärme ist 50% in Deutschland. Und dann haben wir nochmal 25%, knapp 25% Mobilität. Wovon wir im Moment reden, ist ja im Wesentlichen Strom. Das ist aber nur ein Viertel des gesamten Primärenergieverbrauchs. Ja, so, das heißt, die Wärme, da was zu machen, da kann man durch Isolierung der Häuser und so weiter sparen. Aber dann haben Sie immer noch 99% relativ Kohle und Gas oder Gas, ja, Öl und Kohle. So, das heißt, wir bräuchten eigentlich regenerativ. Da gibt es jetzt so Ideen wie Power to Gas oder Power to Heat, dass man eben sagt, naja, wir haben ja Windenergie, die brauchen wir manchmal nicht, dann versuchen wir darüber, über diese Energie, was weiß ich, Gas zu produzieren. Das heißt also, wir spalten Wasser im Prozess der Elektrolyse, haben dann Wasserstoff, verbinden das mit CO2 und kommt Methan raus und dann kann man dieses Synthesegas, dieses
Erdgas
nutzen, genau, zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Nur wenn Sie das sich alles so durchrechnen, sehen Sie, dass das alles sehr ineffizient ist. Also die Wirkungsgrade und das, was Sie wirklich an Energie rausholen in dem ganzen Prozess, ist sehr gering und sehr teuer. Das sind alles Ansätze, mit denen man arbeiten kann, aber interessant wäre natürlich auch, wäre eben auch diese Geothermie, diese tiefe Wärme zu nutzen.
Warum diskutieren wir den Strom und nicht die Wärme, wenn der Strom doch eigentlich nur ein Viertel ist? Wir führen doch die falsche Debatte.
Wir führen in der Tat, also wenn man das sieht und vor allem, wenn man jetzt auch, wir haben das Thema ja auch sehr stark diskutiert wegen Klimaschutz. Ne? Man hat ja gesagt, wir wollen weniger CO2 emittieren und da spielt eben die Wärme im Energiebereich eine ganz zentrale Rolle. Das hängt einfach damit zusammen, dass Strom bislang zentral zur Verfügung gestellt wurde. Da konnte man also durch entsprechende Regelungen relativ gut eingreifen und hat gesagt, das ersetzen wir jetzt mal mit regenerativen Energieträgern, Wind, Sonne, Biomasse im Wesentlichen. Und auf der anderen Seite stellen wir das dann auch dezentral zur Verfügung. Also es ist ja eine Veränderung in Deutschland von einer zentralen Versorgung über eine dezentrale Versorgung und von einer fossilen Kerntechnik, da wollen wir ganz raus, fossil, also im Wesentlichen Kohle, Öl und Gas oder Gas und Öl, zu einer nicht fossilen, also einer erneuerbaren, also vor allem Photovoltaik, Sonne, Wind und Biomasse, so, ja, Wasser, Geothermie. Und diese Diskussion wird eben sehr stark im Strombereich geführt. Es gibt ja manchmal so, dann bildet sich halt so ein Mainstream raus und der Rest wird bei den Autos versucht man den Verbrauch über CO2-Normwerte zu regulieren. Da hat jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe.
Jetzt sind wir natürlich auch ein Land, wo sehr viele Leute mieten. Das heißt, die Wärme, die kommt sowieso irgendwie an und den Strom, den rechnet man aber direkt ab. Vielleicht ist das auch so ein
psychologischer Effekt. Ist wirklich ein Element. Also gerade zum Beispiel in Berlin, da ist ja nochmal durch historische Entwicklungen, haben wir ja einen Gebäudebestand, der, ich glaube, zu 90% über Vermietung funktioniert, über Gebäudewirtschaft und so weiter und nur 10% oder so wirklich Eigentum ist. Ne? Aber das ist auch bei den Eigentümern nicht viel anders. Also natürlich versuchen die dann durch Dämmung und durch Solar, zum Beispiel in Bayern wird das stark gemacht, aber das wird deshalb gemacht, weil es sehr stark subventioniert wird. Ja, aber dass wir wirklich einen großen Impact bislang erzeugt haben im Wärmebereich, ist da noch viel zu wenig passiert im Vergleich zu dem Aufwand, den wir betreiben bei der Elektrizität, also beim Strom.
Abgesehen von den ganzen Monitoring-Sachen, die Sie am GFZ machen, was beforschen Sie gerade aktuell? Was Großes?
Ja, also tatsächlich, die Geothermie ist ein Großvorhaben. Wir sind zurzeit in der tiefen Biosphäre. Wir bauen also ein Geo-Bio-Lab auf, um eben dieses Thema Geo- und Biowissenschaften wirklich jetzt zusammenzubringen. Das ist eine große Initiative. Dann steigen wir jetzt sehr stark ein in die Prozesse der Erdoberfläche. Also wir haben bislang sehr stark in der Kruste, im Mantel gearbeitet, auch an der sogenannten Kernmantelgrenze. Wir werden alles weitermachen, auch in gleicher Intensität, aber wir sind ja gewachsen und werden uns den Prozessen der Erdoberfläche, also großen Erosionsphänomenen, Wassererosion oder überhaupt auch das Abtragen von Gebirgen zum Beispiel, das Wachsen von Gebirgen, die Entwicklung von, die Genese von Gebirgen, dass die Denudation, die Erosionsprozesse auf großer Fläche, das eben auch in Verbindung mit Wasser, mit der Hydrologie. Es ist ein Schwerpunkt, den wir zurzeit entwickeln. Ein weiterer Schwerpunkt, den wir seit geraumer Zeit haben, den wir jetzt aber auch ausbauen, ist das Thema Paläoklimaforschung. Das heißt also, wie können wir sogenannte Geoarchive nutzen, indem wir beispielsweise in Seen hineinbohren, in ganz spezieller Form, weil es am Seegrund in bestimmten Regionen gibt es
ständige Sedimentablagerung.
Genau, und aus diesen Sedimenten, wenn Sie den Kern, das ist wirklich eine Kunst, die ist hier auch entwickelt worden, sogenannte Stechbohrkerne, wenn Sie den Grund richtig in den Griff bekommen, die Proben richtig nehmen, dann haben Sie in bestimmten Gewässern, nicht überall, aber in bestimmten Gewässern, die wir kennen, die wir dann auch auswählen, haben Sie faktisch, das sind sogenannte Warfen, die sind also laminiert, das sind wie Jahresringe, wie in Holz Jahresringe. Da können Sie genau sehen, Sie können also Jahr für Jahr abschätzen und Sie können aus diesen Stoffen, die Sie analysieren, aber auch einfach aus der Zusammensetzung zum Beispiel Rückschlüsse ziehen, war es trockener, war es feuchter. Die Vegetation, wir machen dann Pollenanalysen aus diesen Proben, können dann also sagen, welche Vegetation, und über die Vegetation können Sie dann wieder Rückschlüsse über Temperatur und so weiter. Also, und da haben wir Kerne, zum Beispiel in Italien, Norditalien, Lake Montiguo, über 130.000 Jahre. Das ist deshalb spannend, weil die letzte Warmzeit, wir leben ja jetzt in einer Warmzeit, die letzte Warmzeit war vor 130.000 Jahren, das EM. Dann war es 110.000, 120.000 Jahre kalt und dann plötzlich vor 10.000, 11.000 Jahren wurde es wieder warm. Das ist das Holozän, die Jetztzeit, diese moderne Warmzeit. So, und es ist also hochspannend zu sehen, ja, da war es wärmer, da war es übrigens wärmer als jetzt, so einige Grad, 3-4 Grad, Meeresspiegel war auch höher und dann wurde es plötzlich kalt und dann wurde es wieder wärmer. Und jetzt können wir also durch solche Untersuchungen, die wir auf der gesamten Nordhalbkugel, auch im Süden, aber wesentlich auf der Nordhalbkugel durchführen, sagen, also, wenn es wärmer war, was ist denn dann in Sibirien passiert? Was ist zum Beispiel in der Eifel passiert? Was war in Norwegen? Was war in Italien? Was war in China? Und so weiter. Um dann die regionalspezifischen Auswirkungen einer globalen Veränderung. Denn wenn es jetzt global wärmer wird, was Fakt ist, heißt es aber noch lange nicht, dass es überall wärmer wird. Das ist so wie mit dem Meeresspiegel. Der kann mal sinken und zunehmen. Auch wenn er global zunimmt, heißt nicht, dass er überall in gleicher Weise, er kann sogar in manchen Regionen absinken und in anderen nimmt er eben mehr zu. So. Und so ist es natürlich mit dem Klima auch. Also selbst in Deutschland, wenn Sie sich die Temperatur, die Niederschlagsdaten vom Deutschen Wetterdienst der letzten 100 Jahre anschauen, dann sehen Sie, dass zum Beispiel in den Mittelgebirgslagen in Westdeutschland die Niederschläge zugenommen haben. Mhm. In Ostdeutschland haben sie eher abgenommen oder jedenfalls hat sich die Verteilung geändert. Es ist mehr Niederschlag im Winterhalbjahr, weniger Niederschlag im Sommerhalbjahr, also größere Trockenheiten und so weiter. So, selbst in kleineren Regionen, wie in unserem vergleichsweise zur Welt doch kleinem Deutschland, sehen wir bei bestimmten Erwärmungsphasen global schon regionale Effekte. Wir sehen auch bei den Hochwässern Unterschiede, was die Donau, was die Elbe anbelangt, kann man sehr schön demonstrieren. Und da helfen uns eben diese sogenannten paläoklimatischen Untersuchungen dieser Geoarchive, dieser Sedimente in den Gewässern oder auch von Holz zum Beispiel, aber auch Ablagerungen von Eruptionen, von Vulkanen, sogenannte Tephren und Eis. Bohrkerne und so weiter, um sozusagen aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen, um dann natürlich unter den jetzt veränderten Bedingungen der Infrastruktur und so weiter trotzdem Aussagen machen zu können. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir inzwischen erkennen, so sehr wir uns das wünschen und so sehr das an sich notwendig ist, die CO2-Konzentration weltweit zu reduzieren, es passiert einfach nicht.
Das können wir, glaube ich, vergessen.
Ich glaube, wir können es tatsächlich leider so nicht wahrscheinlich einschätzen. Und deswegen müssen wir uns anpassen. Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, an was? Ja? An was soll sich jetzt die Kommune A oder B tatsächlich anpassen? Mhm. Das ist eine spannende Frage. Wird es wärmer? Wird es heißer? Wird es trockener? Landwirtschaft? Aber auch in Städten kriegen wir Hitzeschocks und so weiter. Und wenn Sie dann wir hatten ja diese warmen Jahre 2008, 2007 in Paris zum Beispiel, wo ja nun wirklich viele tausend Menschen gestorben sind. Das war einmal, war es einfach sehr heiß. Die alten Leute waren jetzt aber alleine, weil sich auch demografische Dinge, früher waren die in Familien zusammen, das ist jetzt nicht mehr so. Also war es nicht nur die Wärme, sondern es war eben auch die nicht vorhandene Versorgung mit Wasser. Und die Alten haben dann einfach nicht mehr getrunken, sind tatsächlich gestorben. So, also jetzt ein bisschen plakativ, was war natürlich. So, es ist so. Ja, ja. Und deswegen muss man eben, das ist eben das für, aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen, unter Berücksichtigung der jetzigen anderen Entwicklungen, die wir haben. Also zum Beispiel Demografie spielt einfach eine Rolle so. Und wenn man, oder technische Möglichkeiten, dann Bewässerung in der Landwirtschaft durchzuführen, um mal ein anderes Thema zu nennen und so weiter. Oder Dammbau an der Nordsee, was wir jetzt voranbringen und so weiter. Also spannendes Thema. Das ist etwas, was wir ebenfalls auch im Moment weiter intensiv voranbringen. Also diese Fragen der Klimaforschung für Anpassungsfragen zum Beispiel. Und wir sind aber auch im technischen Bereich unterwegs, gerade was diese Frühwarnsysteme anbelangt, da sind wir jetzt auch in Zentralasien sehr stark unterwegs. Da geht es auch um Fragen, nicht nur Frühwarnung, sondern da geht es zum Beispiel auch um die Wasserversorgung. Da haben wir ein größeres Projekt. Dadurch, dass das früher ja die Sowjetunion war, hat man riesige Infrastrukturen geplant, Baumwollanbau, Aralsee. So, jetzt hat man das ja territorial aufgelöst, dass es unterschiedliche Nationen, Gesellschaften, Religionen und so weiter gibt. Und plötzlich hat man da einen kulturellen Mix, der natürlich diese Strukturen so nicht mehr hergibt. Also, dass eben die Oberliga-Länder von bestimmten Flüssen, zum Beispiel in Zentralasien, das jetzt nutzen, riesige Staudämme bauen, um Wasserkraft zu generieren. Und die unterliegenden Länder, also die Unterliga, die trocknen aus. Das waren aber die landwirtschaftlichen Gebiete mit Baumwolle und so weiter und so. Und diese Konflikte entstehen und da versuchen wir auch, das darzulegen, zu verstehen und das zum Beispiel auch zu spiegeln mit Veränderung der Gletscher. Ja, ist denn das Dargebot in Zukunft noch so, wie die jetzt ihre Wasserkraft
kommt überhaupt noch so viel Wasser an?
Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, stimmt. Also das sind so Interaktionen, das können wir dann eben auch wieder mit den Satelliten erstmal vermessen, weil ein Gletscher, wenn er schmilzt, ist ja die Frage, schmilzt er wirklich? Im Sinne, tritt Wasser aus oder schmilzt die Oberfläche und friert wieder. Das heißt, dass er stärker kompaktiert und die Masse gleich bleibt. Dann haben wir keinen Verlust, dann haben wir einen Volumenverlust, aber keinen Massenverlust. Es geht also immer wieder um diese Fragen. Und daraus, wenn man diese beiden Elemente, Volumen und Masse, dann kann man wirklich Abschätzungen treffen. Und da sehen wir tatsächlich, dass jedenfalls in bestimmten Regionen des Himalaya, Pamir, Tianshan, in diesen Gebirgsregionen, wir doch erhebliche Verluste an Gletschereis haben. Auch zum Teil, da gibt es also auch so ein Phänomen, dann brechen da so Stücke des Gletschers ab, werden in das Wasser transportiert und bilden dann irgendwo im Gebirge so einen Rand. Und dahinter staut sich also das Wasser. Mhm. Und plötzlich bricht das, weil da immer mehr Wasser kommt. Da gibt es die sogenannten Glacial Outburst Lakes, dass das also dann bricht. Und dann kann es natürlich eine riesen Überschwemmung geben. Ne? Das kann aber nicht nur Überschwemmung geben. Plötzlich werden Hänge dann mit Wasser befrachtet, dann kommt der ganze Hang in Bewegung. Dann gibt es Landslides und so weiter. Also, und dieses Gebiet ist leider durch solche geomorphologischen Situationen stark betroffen. Da wollen wir jetzt, das ist eine dieser Erosionsforschungsfragen, Hangrutschungen, weil eben immer mehr Menschen überall leben. Ja, das ist etwas, was wir auch viel zu wenig verstehen, dass sich eben in den letzten 50 Jahren die Weltbevölkerung verdoppelt hat, ja. Und die haben auch mehr Hab und Gut, ja. Wenn da so eine Welle oder so, es muss gar keine Zunahme der Hurricanes und so weiter geben. Alleine die Zahl, die wir durchschnittlich haben, reicht eben, um viel größere Schäden zu setzen. Ja, heute eine Stadt, die vernichtet wird mit chemischer, mit der Infrastruktur, mit Gas, mit Brücken, mit Krankenhäusern, mit Universitäten, mit U-Bahnen, ist natürlich eine ganz andere Situation als vor 50 Jahren. Ja? Ja. Und nichts funktioniert ja mehr. Wenn Sie keinen Strom haben, kriegen Sie heute ja schon, selbst wenn Sie in den Landtag gehen, kriegen Sie die Tür ja gar nicht mehr auf, weil Sie einen Knopf brauchen, dass die Tür aufgeht. Ja. Und so ist es ja überall. Ja. Das heißt also, da ist wirklich, sind große Veränderungen eingetreten, die wir gar nicht so richtig waren. Auch die Abhängigkeit von Kommunikation ist ja letztendlich auch alles immer Batterien, Strom, Chemie und so weiter. Überall brauchen wir die seltenen Erden, Kupfer und so weiter. Also diese Interaktion mit den Geowissenschaften ist enorm, und an sich, um das vielleicht an der Stelle auch abzuschließen, sind die Geowissenschaften eine der absoluten Zukunftswissenschaften. Nicht nur, weil wir uns das einbilden, sondern weil es wirklich so ist, weil wir diese Zusammenhänge unbedingt besser verstehen, um den Menschen zu schützen, um sein Habitat. Die Erde ist das Habitat, der Lebens- und Gestaltungsraum des Menschen, um den nachhaltig nutzbar zu erhalten für viele nach uns lebende Generationen, aber auch für die Biodiversität und so weiter. Das ist eine zentrale Herausforderung. Und diese Aufgabe haben die Geowissenschaften, und denen stellen wir uns mehr und mehr.
Reinhard Hüttel, vielen Dank.
Bitteschön.